ihr dürft sie zurück. Ihr könnt wieder zurück zu euren Plätzen. Ihr könnt wieder zu euren Plätzen. Ne? So, ihr Lieben. Falls das jetzt vielleicht für den einen oder anderen, für die Kinder so ein bisschen anstrengend wird, hinten ist die Möglichkeit, ihr könnt auch hinten noch ein bisschen malen oder so. Sonntagsschule wird heute so in dem Sinne nicht stattfinden, aber es gibt trotzdem die Möglichkeit, dort hinten im Gottesdienstsaal am Ende, da könnt ihr ein bisschen was malen oder so, wenn euch das jetzt zu lang wird. Weil ich möchte jetzt gern für uns Erwachsene so ein bisschen in Gottes Wort hineingucken, in die Heilige Schrift, was da eigentlich zum Feiern steht. Weil du hast ja gesagt, du kannst uns nicht beibringen zu feiern. Vielleicht kann Gottes Wort uns das ein bisschen näher bringen. Schauen wir mal, wie das da war. Darf ein Christ wirklich mal ordentlich Party machen? Klar, wer denkt das auch so. Aber ich glaube, dass ganz viele sich da ein bisschen schwer mit tun. Auch so ein bisschen so meine Generation oder vielleicht auch schon ältere Generation. Für die ist das immer so ein bisschen, kann man das? Kann man diese Ausgelassenheit, das Laute, das bisschen Begeisterte, ist vielleicht nicht ganz so einfach. Darf ein Christ sowas? Feiern mit lauter Musik und so Sachen? Ich weiß nicht. Ja, natürlich, ein Christ darf feiern. Laut und mit Musik und fröhlich. Und ich lese uns einen ganz interessanten Text aus der Heiligen Schrift. Aus 2. Mose, Kapitel 23, die Verse 14 und folgende. Da heißt es, dreimal im Jahr sollt ihr mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du so halten, dass du 7 Tage ungesäuertes Brot isst, wie ich dir geboten habe, im Monat Abib. Denn zu dieser Zeit bist du aus Ägypten gezogen. Erscheint aber nicht mit leeren Händen vor mir. Und das Fest der Ernte, der Erstlinge deiner Früchte, die du auf dem Felde gesät hast, und das Fest der Lese am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit eingesammelt hast vom Felde. Soweit mal. 3 Feste werden hier beschrieben. Und hier geht es wirklich darum, zu feiern. Ihr werdet es mitkriegen. Gott selbst setzt hier ein Minimum von 3 Partys im Jahr. Das Fest der ungesäuerten Brote, das kennen wir als Passafest. Das Fest der Erstlinge deiner Früchte, neutestamentlich ist das das Pfingstfest. Und das Fest der Lese am Ausgang des Jahres, das kennen wir als Erntefest. Das wirklich Wichtige und auch Überraschende, Gott sagt nicht, ihr könnt ja mal, wenn ihr Lust habt, und wenn euch das auch nichts ausmacht, und wenn ihr euch gerade gut fühlt, mir mal ein Fest feiern. Das sagt Gott hier nicht, sondern Gott gibt ein Gebot, einen Auftrag, einen Befehl zu feiern. Ihr sollt feiern. Das war nicht optional gemeint, sondern das war, so wie es da steht, so gemeint. Ihr sollt 3-mal im Jahr nach Jerusalem marschieren mit eurer ganzen Familie und sollt diese Feste feiern. Und das auch nicht nur für 2 Stunden im Gottesdienst, sondern für jeweils eine Woche. 3-mal im Jahr, eine Woche, rund um die Uhr. So war das. Du hast eben gesagt, im Orient, die verstanden zu feiern. Und das war nicht in 2 Stunden gut, sondern die feierten tatsächlich eine ganze Woche. Wie sah dieses Feiern aus? Ich sage es mal ganz kurz und prägnant. Laut, viel Musik, viel zu essen. So war das. Zum einen, Gott befahl seinen Leuten, sie sollten ja nicht mit leeren Händen kommen. Sie brachten die Gaben mit, die sie Gott opfern sollten. Und wollten. Und wenn wir jetzt einmal in die Opfergebote hineinschauen, dann stellen wir zum Beispiel fest, dass von einem Opfertier nur immer ein ganz bestimmter Teil geopfert wurde und Gott gegeben wurde. Der Rest wurde zum Lohn für die Priester und auch zum privaten Verzehr verwendet. Dieser zum eigenen Verzehr verwendete Teil war immer der größte Teil von dem ganzen Opfertier. Das heißt, die hatten richtig üppig zu essen. Grillparty nennt man sowas heute. Die haben natürlich nicht gegrillt, die haben das meistens gekocht, aber die hatten Unmengen von Fleisch bei diesen Festen. Und dann natürlich die Musik. Auch das. Das muss man sich so vorstellen. Das war nicht so leise, so ganz, so herzergreifend, ruhig. Das war das nicht. Da wurde ganz Jerusalem mit Bescheid. Die boteten alles auf, was sie an Instrumente der damaligen Zeit hatten. Hörner, Schofarhörner, Pauken, alles Mögliche. Das war richtig laut. Volle Pulle. Mit einer großartigen Lobpreisband. Und wenn wir manchmal denken, bei uns ist es laut. Hier ist es nicht laut. Nicht im Vergleich dazu. Und dazu muss man wissen, Lobpreis auch nicht nur 2 Stunden. Auch nicht nur 4 Stunden. Sondern auch rund um die Uhr. Eine Woche lang. Woher ich das weiß? Im Buch der Chronik lesen wir da etwas ganz Interessantes. Hier wird beschrieben, wie König David quasi einen Schichtbetrieb in Sachen Lobpreis einführt, der zum Beispiel beim Passafest eine Woche lang ununterbrochen Lobpreis sicherstellte. Und dazu wurden große Leuchter aufgestellt, die alles hell machen. Und da muss man sich vorstellen, der Tempel lag oben auf dem Berg. Das heißt, das schallte in die ganze Stadt rein, das war in die ganze Stadt hinein zu sehen. Das ging eine Woche nonstop durch. Wahnsinn. Und ich glaube, das hat die Menschen mitgezogen. Ganz Israel kam zusammen. Die Familien trafen sich überall. Es wurde gefeiert. Überall lagerten die, saßen zusammen, aßen gut, feierten, dass Gott sie befreit hat. Da ging es richtig ab. Und das wollte Gott. Das hat Gott angeordnet. Was wir manchmal denken, dass es gottgemäß ist, wie wir Gottesdienst feiern und so weiter. Das sind vieles Traditionen. Das hat gar nicht so viel mit Gottes Wort zu tun. Manchmal hat sich das entwickelt aus gewissen kirchengeschichtlichen Strömungen. Und das finden wir dann, das ist ein Ausdruck zum Feiern. Und manchmal ist das genau kontraproduktiv. Dass es uns eigentlich die Freude raubt, statt die Freude gibt. Nur, dass man mal das gehört hat, wie das zu biblischer Zeit tatsächlich war. Wie klingt das für dich? Gott hat eine Woche lang Party angeordnet, wo es richtig zur Sache ging. Wie klingt das für dich? Freut dich das? Oder ist das eher, weiß auch nicht so richtig. Ist das irritierend? Oder ist das gut? Und was wirklich mich zum Nachdenken gebracht hat, ist, dass Gott das von seinem Volk verlangte. Es war nicht optional. Kommt zusammen und feiert mich. Es war etwas, was Gott gesetzt hat. Wenn wir jetzt einmal die einzelnen Feste betrachten, dann stellen wir fest, in diesen Festen, da steckt irgendwie so ein Prinzip, ein göttliches Prinzip. Der Inhalt der Feste veranschaulicht eine tiefe geistliche Wahrheit. Gucken wir uns das erste Fest an, das Passafest. Das Fest der ungesäuerten Brote. In diesem Fest wird dem Auszug aus Ägypten gedacht, das, was Miriam da betanzt hat. Es wird gefeiert, dass Gottes Volk aus der Gefangenschaft und Knechtschaft befreit wird. Das Volk wurde erlöst und das sollten sie nicht vergessen. Und das sollen sie deshalb feiern und zwar so, dass es den Namen Feiern auch verdient. Wir denken oft, mein Leben ist so schwer. Ich habe so viele schwere Dinge in meinem Leben zu tragen, so beschwerlich. Es ist manchmal so ein Jammertal. Ja, es ist wohl so. Ich glaube auch das Volk Israel, was da antanzen musste, die hatten all ihre ganz persönlichen Probleme, die sie auch mitbrachten. Aber bist du erlöst? Bist du befreit? Glaubst du als Jesus Christus deinen Herrn und Heiland? Dann feier das. Dann feiere diese Erlösung. Erlösung ist immer ein Grund zum Feiern. Aber wie soll ich das machen? Wie kann das gelingen, wenn ich schwerwiegende Sorgen habe, Nöte habe, die ich mitbringe? Wie konnten das die Israeliten feiern, wenn sie vielleicht ganz viel Not auch um sich herum hatten? Ich glaube, hier kann man wieder etwas lernen aus Gottes Wort. Von König David können wir hier lernen im Psalm. Im Psalm 103, der uns sehr bekannt ist. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Ein bisschen irritierend. David spricht mit seiner eigenen Seele und er fordert sie auf. Seele, los, lobe jetzt den Herrn. Er befiehlt seiner Seele und beschließt für sich, ich will jetzt den Herrn loben. Ah, mir geht's aber so schlecht. Ich hab doch gerade so viel Sorgen. Und ich hab das ja manchmal wirklich ganz real. Tausend und einen Grund, das nicht zu tun. Bedenke mal die Situation, in der David war, als er das sagte. Als er diesen Psalm, dichtete. Als David diesen Psalm dichtet, sitzt er in einem Erdloch, in einer Höhle und versteckt sich vor Saul. Und das, obwohl er ja eigentlich nichts falsch gemacht hat. Saul will ihm ans Leder, er will ihn töten, er will ihn fangen. Und David weiß nicht warum. Er hat alles richtig gemacht. Er hat für Saul Kämpfe errungen und Siege errungen. Er hat gegen die Philister gekämpft und besiegt. Er hat ganz viel Erfolg militärisch gehabt. Und er hat das für Saul gemacht. Und als Saul war so psychisch ein bisschen angeknackst, als der immer durchdrehte und anfing da rumzutoben, dann war David derjenige, der Musiktherapie gemacht hat mit dem. Das war der erste Musiktherapeut, den die Bibel da beschreibt. Und hat ihn quasi wieder runtergeholt. Und all diese Dinge, er war immer loyal, er war immer richtig zu Saul. Er hat nichts falsch gemacht. Und jetzt muss er vor ihm fliehen. Das ist doch eine blöde Situation. Da kann man doch echt einen Knall kriegen. Und da sitzt er jetzt und sitzt da eigentlich völlig zu Unrecht. Der kann ja gar nichts für, muss um sein Leben fürchten. Und dann sagt er, los Seele, diese ganze Katastrophe hier, da will ich nicht drin festbleiben. Seele, lobe jetzt den Herrn. Das finde ich faszinierend. Das finde ich begeisternd. So funktioniert scheinbar, dass wir anfangen können zu feiern. Unsere Errettung zu feiern. Lobe den Herrn. Seine Seele wird vielleicht fragen, warum? Es ist doch alles so bescheiden hier. David sagt, damit du nicht vergisst, was Gott dir schon Gutes getan hat. Ja, was denn? Der dich erlöst hat, der dich geheilt hat, der in deinem Leben schon so manchen Segen geschenkt hat. Warum soll ich loben? Warum soll ich feiern, obwohl es mir offensichtlich doch so schlecht geht? Weil Jesus dich erlöst hat. Und dass du das nicht vergisst. Deshalb sollst du feiern. Und du sollst deiner Seele sagen, fang an, Gott zu loben darüber. Fang einfach an. Weil sich durch dein Gebet eine Veränderung deiner Situation eingestellt hast. Das ist mehr als genug Grund, Gott zu loben. Und David realisiert, meine Seele, die zieht mich runter. Und die ganzen Umstände, die ziehen mich runter. Und er befiehlt dagegen seiner Seele, und jetzt fang an, den Herrn zu loben. Das wird dich wieder rausziehen. Und vergiss nicht das Gute, den Segen, den ich schon empfangen habe und den ich noch empfangen werde. Gott gebietet, feiert das Passafest. Feiert zuerst, dass ich euch erlöst habe. Eine Woche lang. Damit ihr es nicht vergesst und ihr eurer Seele befehlen könnt, lobe Gott dafür. Schon spannend. Das zweite Fest. Das Fest der Erstlinge. Dafür Oder daraus ist für die neutestamentliche Gemeinde das Pfingstfest geworden. Das Fest der Erstlinge. Es ist ein Fest am Anfang der Ernte, wenn die erste Frucht kommt, wenn die Saat aufgegangen ist. Du weißt, was das bedeutet. Und viele kennen das, den Gärtner. Und die sehen, wenn das aufgeht, was ich gesät habe, wenn die Frucht anfängt auszugehen und zu wachsen. Gott fordert sein Volk auf, sehr spannend. Diese Erstlinge, die nehmt, bringt sie zu mir und feiert diesen Anfang. Und wenn die volle Ernte da ist, dann kriegt er noch ein Fest. Das ist dann das Erntefest. Aber wir wollen noch einmal genau hinschauen. Warum fordert Gott sein Volk auf, gerade auch das Fest der Erstlinge, der Anfänge zu feiern? Und zwar genauso wie das Passafest, eine Woche lang Party. Eine Woche lang Essen, eine Woche lang Musik, eine Woche zusammen sein, fröhlich sein. Warum? Weil wir die Anfänge als Menschen meistens nicht achten. Weil wir die Anfänge vergessen. Und weil Gott uns kennt. Wir achten die Anfänge oft viel zu gering. Wir sehnen uns so nach einer Vollendung, dem Vollkommenen. Und wir erwarten oft nichts anderes als das, dass alles vollkommen sein wird. Und wenn das dann nicht so ist, dann sind wir total enttäuscht und frustriert. Wir wünschen uns alles perfekt, aber es ist selten perfekt. Also geht es uns selten gut. Alles dazwischen ist für uns eher so eine enttäuschende Nummer. Dabei ist der Dank für das Kleine, das lerne ich auch wieder von den Kindern, die im Jetzt leben. Die das kleine Geschenk, das ist alles für die. Das ganz Kleine, das ist oft alles. Das wieder zu feiern und daran zu denken. Das Feiern der Anfänge, das schafft letztendlich eine Atmosphäre für die Fülle dann. Dieses Fest der Erstlinge wurde genauso groß gefeiert, in der gleichen Intensität wie das Fest für die Befreiung und das noch zu feiernde Fest der eingebrachten Ernte. Ich glaube, wir sehen oft die Fülle nicht, weil wir die Kleinigkeiten nicht mehr wirklich dankbar sind. Dankbarkeit aber hat sowas wie ein heilendes Prinzip. Wenn ich etwas mit Dank nehme, bekommt das einen anderen Wert, entwickelt sich anders. Beispiel. Das vielleicht mal ganz praktisch werden zu lassen, das mal wirklich zu übertragen in unser Leben hinein. Ihr kennt das. Ich bete für eine ganz bestimmte Situation. Und dann frage ich nach. Und? Was ist passiert? Hat das geholfen, dass ich gebeten habe? Nein. Nix. Aber stimmt das wirklich? Stimmt das wirklich, dass nichts passiert ist? Gut, ich habe nicht gesehen, was ich sehen wollte, nämlich das Vollkommene. Angenommen, ich habe für eine Heilung gebetet und das nicht alles gleich bumm und weg gewesen und alles war vorbei, alles war wieder gut. Das war das, was ich sehen wollte, das Vollkommene. Das Problem mit dem Vollkommenen ist, als Kinder Gottes leben wir alle noch nicht im Vollkommenen. Das steht noch aus. Und das müssen wir in unser Glaubenskonzept irgendwo mit einplanen und einbauen. Aber was ist wirklich nicht passiert? Ist wirklich nichts passiert? Doch, es ist etwas passiert. Das Gebet wird Gottes Arm bewegen. Das sagt Gottes Wort. Das wird nicht umsonst sein. Sein Wort verspricht es und Gott handelt nie gegen sein eigenes Wort. Gott geht mit uns einen Weg bis zur Vollkommenheit. Und auch manche heilende Entwicklung und so weiter ist ein Weg über mehrere Etappen. Nur wenn ich den Anfang es gar nicht mitbekommen habe, weil es ja noch nicht vollkommen ist, gering achte, dann erlebe ich viel Frust. Ich frage noch einmal, was ist denn passiert, nachdem ich gebetet habe für deine Krankheit? Ja, ich bin immer noch müde, ich bin immer noch zerschlagen, aber die Kopfschmerzen waren besser. Ein Anfang. Gott hat doch gehandelt. In einem kleinen Anfang. Vielleicht müssen erst die Kopfschmerzen weggehen, dass das nächste kommt. Und ich glaube, das ist das Prinzip der Erstlingsfrucht. das zu feiern, dass Gott einen Anfang gesetzt hat, das wird uns verändern, das wird uns erneuern. Andere Sache. Wer hat von euch schon mal gedacht, ich muss für jemanden beten? Wer hatte schon mal so eine Eingebung gehabt? Mal einfach Hand hoch. So wenig, ja mehr. Wer hatte schon mal eine Eingebung gehabt, wo er gesagt hat, so, und ich muss jetzt für irgendjemanden beten? Eigentlich alle, ne? Oder die meisten. Wer hat das schon erlebt, dass er das gedacht hat, aber dann nicht getan hat? Wenn ihr jetzt ehrlich seid, sind genauso viele Hände oben wie eben. Wer war darüber frustriert? Auch ganz viele. Das ist die normale Reaktion darüber, dass man einfach denkt, Mensch, bin ich ein Versager. Krieg das nicht hin. Wer hat das denn schon mal gefeiert? Das, nö. Das ist nicht, das ist, ja, dass er gedacht hat, ich muss für jemanden beten und hat es nicht getan. Das geht nicht, ne? Völlig daneben. Stell dir jetzt mal vor, allein, dass du den Gedanken hattest, für jemanden zu beten. Das kommt doch nicht von ungefähr, oder? Das kommt doch nicht, weil du nichts Besseres zu tun hast oder so, oder weil es dir gerade langweilig ist, was könnte ich jetzt mal so denken oder so. Das funktioniert das so nicht. Sondern, dass du diesen Impuls bekamst, für jemanden zu beten, ist ein Handeln Gottes. Hat Geist Gottes in dir bewirkt und freigesetzt. Und das Fest der Erstlinge meint, dass Gott zu dir gesprochen hat, ist ein Grund zu feiern. Auch wenn du das noch nicht ganz auf die Reihe gekriegt hast, aber es ist ein Anfang. Hier ist etwas aufgegangen in dir. Gottes Geist hat ein ganz kleines bisschen in dir bewirkt. Ja, ich habe nicht gebetet, ich habe es irgendwie nicht gekriegt. Aber dadurch, dass ich sage, boah, ich bin so schlecht, ich war so alles furchtbar und auf mich kann man sowieso nicht verlassen, Gott kann mit mir gar nichts anfangen. Was sind so die üblichen Gedanken, die dann da kommen? Die machen es so nicht besser. Aber wenn ich das wahrnehme, dass Gott zu mir gesprochen hat, das begeistert mich. Mich, der das noch nicht mal schafft, in der dann zu beten. Und er hat es für wert geachtet, mir zu sagen, hey, ich will, dass du für diesen Menschen betest. Das ermutigt mich. Ich bleibe nicht zu frustriert zurück. Es kann sein, dass Gott mir den Gedanken wiedergibt. Dann sage ich, danke Herr, dass du noch diesen Gedanken für mich hast. Und dann kann sein, dass ich vielleicht auch gar nicht mich traue, zu dem anderen hinzugehen, sagen, du, ich würde jetzt gerne für dich beten, sondern ich gehe in mein Kämmerchen und bete. Sag, Herr, segne diesen Menschen. Wow. Das feiere ich wieder. Und sag, danke, Herr. Danke, dass diese Frucht ein bisschen größer geworden ist. Und dann sagt der Herr, jetzt bete nochmal für den Menschen. Und dann weiß ich so, jetzt sollte ich mir allen Mut zusammennehmen und sollte zu diesen Menschen hingehen und sagen, du, ich habe den Eindruck, dass Gott mir gezeigt hat, ich sollte für dich beten, damit es dich tröstet. Und dann tue ich das. Laut vielleicht sogar. Wow. So ist das Prinzip, wie Gott mit uns arbeitet. Gott ist ein perfekter Pädagoge. Und deshalb setzt er diese Feste. Wenn wir gelernt haben, auf die Anfänge auch zu feiern, dann sind wir ermutigt auch für größere Schritte. Ansonsten bleiben wir oft frustriert zurück. Pfingsten hat sich daraus entwickelt. Das ist genau das Gleiche. Ganz kleiner Anfang der Gemeinde und schaut, was drauf geworden ist. Aber es ist immer noch nicht vollkommen. Aber wir sollen das feiern, was da ist. Das möchte Gott. Ich glaube, wir müssen das lernen, was Gott angefangen hat zu feiern. Und nicht erst zu warten, bis alles vollkommen ist, sondern dass wir die einzelnen Schritte miteinander feiern. Zu feiern ist für Christen keine Option, sondern von Gott tatsächlich angeordnet. Lasst uns das Feiern nicht gering achten. Es hatte seinen Sinn, dass Gott das so gesetzt hat. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen von dem verstanden, welchen Sinn das hatte. Und wir sollten es nicht mit unseren Konventionen oder mit unseren Vorstellungen, unseren manchmal auch kleinbürgerlichen Vorstellungen, nicht schon im Keim ersticken, sondern wir sollten es zulassen. Denkt nochmal an die biblischen Feste. Das war Party. Christen haben das Recht, und die Pflicht zu feiern. Lasst uns heute feiern. Wenn du dich gerade fragst, warum denn, dann erinnere deine Seele an all die Segnungen, die du schon empfangen hast. An all die kleinen Pflanzen, die schon in deinem Leben aufgegangen sind. Wer hat einen Grund zu feiern? Vielleicht einen Anfang zu feiern. Wer hat einen Grund zu feiern? Den bitte ich aufzustehen. Ich glaube, jeder, der erlöst ist, hat diesen Grund zu feiern. Ich bitte dich, steh auf. Jeder, der schon einmal etwas an einem kleinen Segen, etwas von Gottes Güte erlebt hat, den bitte ich jetzt aufzustehen. Stört euch nicht an der Musik, die gleich kommen wird, oder an Nachbarn, oder einem Kind, was schreit. Egal. Wir feiern, dass der Herr da ist. Und wir werden es jetzt tun, indem Daniel uns da jetzt auch ein bisschen mithilft.